Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen zu einem Beziehung, zu einer Beziehung. Man sagt manchmal in einer Beziehung, es kommt auf das Herz an. Und das sagen manche auch, wenn es um eine lebenslange Beziehung geht. Es kommt auf das Herz an. Und das sichtbare Zeichen sei nicht so wichtig. Es ist ja alles äußerlich, wenn nur das Herz stimmt. Und man wertet die äußeren Zeichen ein wenig ab. Wieso sollen wir heiraten? Wir lieben uns doch. Wir brauchen das Brieflein von Amt doch nicht. Wir wissen doch, was wir aneinander haben. Aber wir wissen alle, wie wichtig es im Leben sein kann, ein sichtbares, verbindliches Zeichen einer Beziehung abzugeben. Und der Staat fordert das auch. Du kannst nicht einfach sagen, irgendwie, ja, ich meine es ja gut. Nein, es braucht für manche Sachen deine Unterschrift und dein Bild. Und das kann auch nicht ein anderer dann irgendwie für dich unterschreiben, wenn es ein offizielles Dokument ist. Das ist ganz persönlich, es braucht deine Unterschrift, es braucht dein äußeres Bekenntnis zu dieser Beziehung, die du eingehst. Das ist im Glauben nicht anders. Manchmal meinen wir im Glauben, ja, es kommt ja auf das Herz an, alles andere ist nicht wesentlich. Natürlich ist das Herz das Zentrum, worum es dreht. Und kann man mit einer Taufe das nicht ersetzen, was im Herzen geschehen muss. Aber wir dürfen das nicht so als äußeres Anhängsel betrachten. Sonst hätte Gott doch nicht gesagt, dass wir uns taufen lassen sollen. Und dass wir das verkünden sollen und den Menschen einladen, weil die Taufe ein Schritt ist von einer Übereignung an einer anderen Autorität. Ich führe ein Leben unter einer neuen Führung. Das ist vielleicht in deinem Herzen schon passiert, aber die Taufe ist die Möglichkeit, dass Gott einmal in ein Zeichen, das er uns selbst gegeben hat, zu bestätigen. Ja, das will ich. Und Herr, du siehst es auch. Und bei der Taufe von Jesus ist ja ganz interessant, dass der Himmel aufging. Also, dass der Himmel teilgenommen hat an dem, was da auf der Erde geschieht. Und der Himmel ein Zeugnis gab zu diesem Taufgeschehen. Und Jesus sagt auch, wer mich bezeugt vor den Menschen hier unten, zu dem will ich mich bezeugen vor meinem himmlischen Vater. Das heißt, bei jedem Bekenntnis, das der Mensch ablegt, legt Christus auch ein Bekenntnis ab vor seinem Vater. Und das Bekenntnis, das Christus zu uns ablegt vor seinem Vater, ist ein Segen, denn da kommt etwas zurück in unserem Leben. Und darum ist Taufe als äußeres Zeichen, das zu einem inneren Vorgang dazugehört, wichtig und nicht ein äußeres Anhängsel. Ein Bekenntnis braucht solch ein Zeichen. Seht, wenn du sagst, ich liebe meine Frau, dann muss das irgendwo auch sichtbar werden, sonst werden solche Worte nichts wert. Ja, dann können solche Worte sehr verletzend sein. Und es gibt manche Beziehungen, wo Worte, liebe Worte, verletzend sind. Wir haben in den letzten Monaten ein Paar betreut, Sie kennen sie nicht, kann das ruhig so mal sagen hier, ein Paar betreut, das sehr große Schwierigkeiten in ihrer Ehe hat. Und die Frau hat dann immer wieder zum Mann gesagt, ja, weißt du, Schnuffi, und dann irgendwie... Und es war so eine Spannung zwischen denen. Wisst ihr, dann ist Schnuffi kein schönes Wort, wenn da solche ungereimten Dinge im Raum stehen. Und darum ist auch ein Wort allein nicht genug. Es muss sichtbar werden in meinem Leben. Ja, dazu stehe ich. Die Bibel bezeugt das auch und sagt, genau so ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und so ist auch die Taufe als Zeichen da für eine innere Entscheidung. das tue ich. Das ist mein Entschluss. Diesen Weg will ich gehen. Und das hat jetzt Tobia auch so bezeugt und das will er in seiner Taufe nochmal ganz klar machen, dass ihm das wichtig ist. Das erste Mal in der Bibel, wo Gott auffordert zu einem Bekenntnis, ist das Zeugnis von Noah. Und Noah war noch ganz anders herausgefordert als ein Täufling. Denn Noah lebte in einer sehr gottlosen Welt. Sprichwörtlich so gottlos, dass Jesus sagt, die letzte Zeit, bevor er wiederkommt, wird sein wie in den Tagen von Noah. Und dann zählt er so gewisse Zeichen auf von dieser gottlosen Zeit. Und in dieser Zeit bekommt Noah einen Auftrag. Aber nicht ein Auftrag in die Kirche, sondern ein Auftrag als Mann, der im Orient lebt, bau ein großes Schiff, eine Arche, denn ich will diese Erde richten. Seht, Gott sprach zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mach dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Na, das war ja nicht gerade einfach, ein solches Bekenntnis abzugeben. Und es steht auch nicht geschrieben, dass Noah nochmal nachgefragt hat, Herr, habe ich mich verhört? Denn das scheint mir doch ein bisschen eigenartig hier auf dem Land, wo alles so heiß und trocken ist. Er hat diesen Auftrag und er hat ihn ernst genommen. Gott sagt, es ist Gerichtszeit, es ist Endzeit. Und ich finde jetzt einen, der an mich glaubt in dieser Welt voller Menschen, die nichts von mir wissen wollen. Und das sind immer Einzelne. Und die Bibel vergleicht jetzt die Taufe mit einer Arche. Wir werden das nachher noch ein bisschen anschauen. Und wir sind auch herausgefordert, aus der Masse rauszutreten und zu sagen, nee, zu diesem Gott stehe ich. Das war für Noah nicht einfach. Und er hat Jahrzehnte an diese Arche gebaut. Und die Leute haben schon bald gesehen, das ist kein Haus, was Noah baut. Und das ist auch kein kleines Ding, das war 300 Meter lang. Was macht der Noah da? Und das war so eine Möglichkeit, um von seinem Glauben und von seinem Gott zu reden. Aber kaum einer hat's geglaubt. Die haben doch gemeint, das ist ein Spinner. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, du hast eine Möglichkeit, etwas zu sagen von deinem Glauben, aber der andere guckt dir komisch an und je nachdem, wie höflich er ist, sagt er dann auch entsprechend was. Ja, so ging es den Noah. Es brauchte Glauben, aber es brauchte auch Zivilcourage. Glauben hast du vielleicht schon in deinem Herzen. Aber hast du auch die Zivilcourage, dazu zu stehen in deinem Leben? Sagen, das glaube ich. Das glaube ich. Menschen zweifeln, ich möchte hier jetzt einen kleinen Exkurs machen, zweifeln manchmal daran, ob es überhaupt diesen Noah gegeben haben soll und ob dieser Sinnfluss wirklich da war. Denn das ist schon märchenhafte Geschichte mit all diesen Tieren, die da reingehen. Kann das sein? Nun, wenn du die Bibel noch nicht so ganz glaubst, weil das so schwierig zu verstehen ist, manche, vielleicht glaubst du eher Wikipedia. Das ist für manche einfacher. Dann schau in Wikipedia und gebe mal ein, große Flut in den Kulturen. Habe ich gemacht jetzt in der Vorbereitung für die Predigt. Große Flut in den Kulturen. Und dann wirst du lesen, dass es in vielen großen, wichtigen Kulturen vor Christi Zeit, lange vor Christi Zeit, Berichte gibt von einer großen, großen Flut, von einer Flutkatastrophe. Ich habe jetzt hier drei herausgenommen. Hier, das sind Tontafeln, ja, Fragmente, die die Archäologen gefunden haben, wo man dann das entziffert hat, was darauf geschrieben steht. Die hat man in Mesopotamien, also im heutigen Iran, gefunden, im Orient. Und das ist die Atrahasis-Epos mit Bericht einer Flutkatastrophe, eine Tontafel von ca. 1800 vor Christus aus Babylonien. Und schon da wird berichtet von einer großen Flutkatastrophe, ausgestellt im britischen Museum in London. Und aus diesem Fragment heraus ist ein Teil noch mal besonders beschrieben. Das ist ein zweiter Fund, der ist einige hundert Jahre später, 1200 vor Christus, wo man festgestellt hat, das, was hier von der Fluterzählung geschrieben steht, kann man sehr gut vergleichen mit dem, was in der Bibel von Noah beschrieben steht. Das ist ja ganz interessant. Sodass die liberalen Theologen sagten, der Noah, der hatte diese Fragmente und hat das abgeschrieben. Aber wir sagen, nein, das Original ist hier, das ist in der Bibel. Und die anderen haben es geschrieben, wie sie es erlebt haben. Aber das ist das Original. Aber die liberalen Theologen sagen, nein, die haben das irgendwie, Noah hat es da raus und hat es dann moralisiert, heißt es dort, und hat dann da diese Sintflutgeschichte daraus gemacht. Jetzt ist vor ungefähr 3 Jahren eine ganz besondere Entdeckung gemacht worden in China. Denn in China gibt es eine Legende, die 4000 Jahre alt ist, die von einer Flutkatastrophe spricht. Interessant. Und die Leute haben das immer ein bisschen angezweifelt. Und nun hat man im August 2016 einen Artikel so im Science, diese englische wissenschaftliche Zeitschrift, und dann kam das auch in alle westlichen Medien, könnt ihr alle nachlesen, ist ja noch nicht alt, von einem Archäologen mit Namen Qinglong Wu von der Peking University. Und der berichtet, eine Legende berichtet von einer gewaltigen Überschwemmung in China vor 4000 Jahren. Also die haben genau festgehalten, 1920 vor Christus. Und er hat jetzt, ist ja kein Christ, ist einfach ein Archäologe, ein Chinese, hat herausgefunden, es gibt Beweise für diese ganz, ganz große Flut. Das wollte ich nur mal so für die Kritiker, die sind auch herzlich willkommen, wenn die hier sind, also schön, dass sie da sind. Wollte dir einfach mal helfen, um auch das, was die Bibel sagt, mal ein bisschen zu hinterfragen, aber ehrlich zu hinterfragen. Und du wirst feststellen, wie wahr das ist, was Gott uns zu sagen hat. Nun, diese große Flut wird also verglichen mit der Taufe, weil es in dieser Flut eine Arche gab. Und Gott hat Erbarmen mit diesen Leuten gehabt und hat gesagt, ich will sie nicht einfach vernichten, ich will ihnen eine Rettungsmöglichkeit geben. Und die Rettungsmöglichkeit, das ist die Arche. Und diese Arche ist nun ein Bild. Und die Bibel spricht davon im Petrusbrief, wie Jesus, als er starb, in das Totenreich ging und in das Totenreich diese Generation, die nicht in diese Arche gehen wollte, nochmal gepredigt hat. Das zeigt das Erbarmen Gottes. Das zeigt die Gnade, die Gott hat für diese Menschen. Und dann sagte, warum hat er das getan? Als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurde. Das Abbild davon, von dieser Arche, das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja, also, die Taufe ist eine Arche. Natürlich ist Christus die Arche. Und du kannst nicht sagen, ja, ich muss mich nur taufen lassen, dann bin ich in die Arche und dann ist alles okay. Nein, ich gehe in die Arche der Taufe, um das zu bezeugen, was ich innerlich glaube. Die Taufe ist keine magische Handlung. Das haben Menschen immer wieder gemeint. dass das so ist. Aber das ist natürlich nicht wahr. Das ist unsinnig. Nein, Gott möchte, dass dieses Zeichen mit meinem Herzen übereinstimmt. Und dann ist die Taufe ein Abbild von dieser Rettungsarche. Da gehe ich hinein. Also ich gehe in Christus hinein. Er ist nicht irgendwo weit weg bei mir, sondern ich bin ganz mit ihm. Ich werde eins mit ihm und werde durch das Gericht Gottes hindurchgetragen und komme wie Noah in eine neue Welt hinein. Die Bibel erwähnt extra in diesem Abschnitt, dass es wenige waren. In die wenige steht dort. Das sind nur 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet werden. Es sind wenige. Wir haben heute einen. Es könnten vielleicht auch 10 sein aus unserer Gemeinde. Ich weiß es nicht genau. Ich behaupte das mal so. Aber es sind immer wenige. Weil es immer Überwindung braucht, diesen Schritt zu machen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir, Tobias, war, aber es hat vielleicht auch Überwindung gebraucht, zu sagen, ich mache das. Ja. Es braucht Überwindung, herauszutreten und zu sagen, ja, das tue ich. Und dann kommen allerhand Erklärungen, warum das eigentlich nicht braucht, weil es ja aufs Herz ankommt und die Art der Taufe ist doch nicht wesentlich und so weiter. Das sind alles unsere Erklärungen. Aber es bleibt trotzdem im Raum stehen, dass wir herausgefordert sind. Es sind immer wenige. Als Jesus vom breiten und schmalen Weg sprach, dann sagte er, der Weg ist schmal und die Pforte ist eng und es sind wenige, die hindurchgehen. Und es ist breit und weit auf diesem anderen Weg und da sind viele. Also es braucht die Entscheidung, ja, ich will. Und welche Menschen sind mit ihm, welche 8 waren das? Es waren alles Menschen, die in Beziehung mit Noah standen. In Beziehung mit Noah standen, seine Kinder, seine Angetrauten, die in Beziehung mit ihm standen. Und wenn dann noch andere mit ihm in diese Beziehung gekommen wären und hätten ihn geglaubt in seinem Zeugnis, dann wären sie auch gerettet worden. Ja, schade, dass es nicht mehr waren. Wenige. Es braucht Überwindung, zu Menschen zu stehen, die klar zu Christus stehen. Es braucht Überwindung zu sagen, ich glaube an einen Schöpfer. Ich glaube an einem Leben nach dem Tod. Es braucht Überwindung zu sagen, ich bin gegen Homo-Ehe. Es braucht Überwindung in unserer Zeit zu sagen, ich glaube, dass die Bibel wahr ist. Und so haben wir viele Beispiele. Wir sind herausgefordert, aber Gott handelt auf das Bekenntnis hin. Das kann erhebliche Nachteile mit sich bringen. Denn Noah war sicher ein Verachteter. Aber war es ein Nachteil, Noah zu glauben? Ist es ein Nachteil, wenn die Menschen gegen mich sind? Nachher haben sie bestimmt darüber anders gedacht. Paulus hat es einmal so gesagt. Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das war bei den Täufern häufig eine Frage, wenn Gott für uns ist. Und dann heißt es in ein paar Verse weiter, als er dann alles aufzählt, was gegen einem sein kann, wenn man seinen Glauben bezeugt, dann sagt er, aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Und Tobias, ich glaube, dass dieser Schritt dir helfen wird in deinem Glauben. Einfach weil du sagen kannst, ich habe jetzt auch einen Tag und ein Zeichen und ich habe Zeugen und die können das mit mir festhalten. Ich möchte das und ich habe das von Herzen bezeugt und Gott stellt sich dazu. Ja, wir sind mehr als Überwinder, wenn wir auf Gottes Seite treten. Die Taufe an Jesus, den Gekreuzigten, war damals in der Gesellschaft für viele Menschen lächerlich. Man hat sich an den Halbgöttern gehalten, an diese gewaltigen Leute, aber doch nicht an einem Gekreuzigten, der wie ein Verbrecher gestorben ist. Das war für die Menschen undenkbar. Und die Menschen waren herausgefordert, die an Christus glaubten, sich dazu zu stellen und sich taufen zu lassen. Das war nicht einfach. Und in der Schweiz, in der Reformationszeit, wer den Film Zwingli gesehen hat, der weiß, es war schwierig. Und wir haben an der Limmat eine Stelle, da ist so eine Betonplatte. Und ich weiß nicht, ob Sie das lesen können. Ich lese es vor, es ist nicht so schwarz auf weiß hier einfach zu lesen. Hier wurden mitten in der Limmat vor einer Fischer, von einer Fischerplattform aus Felix Manns und fünf weitere Täufer in der Reformationszeit zwischen 1527 und 1532 ertränkt. Als letzter Täufer wurde in Zürich Hans Landis 1614 hingerichtet. Es sind Hunderte hingerichtet worden, teilweise auch verbrannt. Die Leute wurden aufgefordert zuzuschauen, um ein abschreckendes Beispiel zu haben, was wird mit einem gemacht, der sich taufen lässt. Sei dankbar, dass es nicht mehr so ist. Also ich bin auch dankbar, dass es in Holland auch nicht so war. Aber was bewegt die Menschen, dass sie trotz dieser großen Drohung sich taufen lassen? Man sagt, ja, das ist doch nur äußerlich. Nein, für diese Menschen waren das nicht äußerlich. Da stand ihr Glaube auf dem Spiel. Nicht einfach das äußere Zeichen von der Taufe. Das war eine Verbindung mit ihrem Herrn, das sie darin zum Ausdruck brachten. Ja, wir gehen zurück zu unserem Ausgangsvers. Hier. Es gab ein großes Gericht Gottes und nur eine Arche. Es gibt ein Gericht Gottes, sagt die Bibel auch, machen wir uns gar nichts vor. Gott ist gerecht, er richtet. Aber es gibt eine Arche. Aber es gibt nur eine Arche. Es gibt nicht noch 20 verschiedene Boote, wo man einsteigen kann. Manche meinen das. Es kommt doch nicht dran, Hauptsache, dass man glaubt, nicht woran man glaubt, das ist ja wurscht. Und wir können da doch irgendwie alles eins sein. Es hat ja so viele Religionskriege gegeben und dann werden alles Argumente genommen, dass es unvernünftig ist. Nur Jesus. Wir können uns doch da zusammentun. Das brauchen wir doch in unserer Welt, wo wir so multikulturell zusammengestellt sind. Klingt alles sehr vernünftig, aber Gott sagt, es gibt nur eine Arche und die heißt Jesus Christus. Und wenn du da nicht drin bist, dann kommst du nicht in diese neue Welt. Denn in diese neue Welt kamen nur die acht, die in der Arche waren. Und das wird verglichen. Das wird jetzt verglichen mit der Taufe als ein Zeichen, das Gott uns gibt. Hier heißt es, das Abbild davon. Eigentlich heißt die Antitypos steht da, also Typos, das Bild, Antitypos, das Gegenbild zu dieser Arche bei Noah, ist jetzt die Taufe. Also Gott sagt, ich gebe dir noch ein Bild. Ich mache es eigentlich damals wie bei Noah, aber ich mache es nicht mehr mit einer Arche, ich mache es mit der Taufe. Und du hast die Möglichkeit einzusteigen. Und wenn wir die Bibel lesen, sagen wir vielleicht, was waren die Leute dumm, die sind nicht in die Arche gegangen. Bist du schon getauft? Ist doch genauso die gleiche Frage, wenn die Bibel sagt, das ist ein Abbild. Es ist Gottes Auftrag, uns taufen zu lassen. Er hat dazu ein sichtbares Zeichen uns gegeben. Und dann sagt Petrus, was die Taufe nicht ist. Es ist schon interessant, dass er damals schon sich wehren musste gegen falsche Lehren von der Taufe. Haben wir heute auch. Als die freien evangelischen Gemeinden entstanden in der Schweiz, da gab es ein paar Jahre, erst war ich ja in Bern und in Basel und in Thun und dann in St. Gallen auch. Und da war der Stefan Schlatter, das war der Vater von dem berühmten Professor Adolf Schlatter. Und dann berichtet er, wie das war, er war ein Apotheker und er war der Gemeindegründer, als überzeugte freie Evangelische da zusammenkam mit Gläubigen und sie die Leute getauft haben. Das war sehr schwierig, denn in dieser Zeit hat die Polizei die Familien aufgesucht und die Babys zwangsgetauft. Also man hat den Eltern diese Babys weggenommen und man hat sie in die Kirche gebracht, um sie taufen zu lassen. Weil sie sagten, dieses Unrecht, das die Eltern an diese Kinder machen, dass sie nicht getauft werden, das dürfen wir nicht zulassen. Die Kinder brauchen einen Schutz, die müssen getauft werden. Seht, das war so eine magische Vorstellung, dass das Taufwasser mit dem Kind etwas Besonderes macht. Und heute noch, wenn man sieht bei einer Geburt, oh, es ist ganz gefährlich, das Kind stirbt vielleicht, dann wird oftmals, vielleicht weiß ich nicht hier in Basel, aber an vielen Orten, auch in der Schweiz, der Priester geholt, noch schnell das Kind zu taufen, damit es ja gerettet wird. Das sind falsche Lehren. Hier hat es auch falsche Lehren. Er sagt, was die Taufe nicht ist, ist nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Also es ist nicht eine Waschung und dadurch bist du dann rein vor Gott. Nein, das ist eine falsche Auffassung. Kein Ritual. Gott will kein religiöses Zeichen. Er möchte den sichtbaren Einstieg in die Arche in Jesus. Ich will mit Jesus sein. Und jemand hat der Glaube mal so schön ausgedrückt. Er hat gesagt, das fand ich toll, lebendiger Glaube ist der Noteinstieg in das Unsinkbare. Denk mal darüber nach. Noteinstieg. Muss manchmal etwas passieren vorher, bis man so weit kommt. Man muss merken, ich brauche das, ich brauche diese Arche, ich will da hinein. Und dann merkt man, es ist der Noteinstieg in das Unsinkbare. Gehen wir mal kurz noch auf diesen Vers ein. Ja, also die Taufe als Ausdruck eines Bekenntnisses. Gott handelt aufs Bekenntnis hin. Das war bei Jesus auch so. Jesus hat nicht einfach gehandelt, hat gefragt, willst du gesund werden? Folge mir nach. Verkaufe, was du hast. Geh hin zu dem Priester und zeig dich. Und sie waren herausgefordert, jetzt auf das Wort Christi hinzuhandeln. Und dann hat Gott ein Wunder an diese Menschen getan, die an Jesus glaubten. Jesus ist für alle da, natürlich, aber er handelt aufs Bekenntnis hin, nicht automatisch. Und die Taufe ist nun ein Bekenntnis von was? Und jetzt kommt die Kernaussage der Taufe hier bei Petrus in diesem Vers. Also nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, die Taufe, sondern, sagt er, die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Das heißt, ich bringe in der Taufe eine Sehnsucht zum Ausdruck. Gott gegenüber. Ich sage ihm etwas in dieser Handlung. Ich sage, Gott, ich will mit dir eins sein. Oder wenn diese Einheit schon vorher stattgefunden hat durch meinen persönlichen Glauben, sage ich in der Taufe, ich bestätige, dass wir eins sind. Ich bestätige, dass ich Frieden mit Gott habe. Ich bestätige, dass ich Vergebung habe und dass wir eins sind. Und das mache ich in der Taufe klar. Das Wort, was hier steht über Bitte an Gott, ist ein Wort aus der Handelssprache, das manche auch übersetzen mit Bund. Es geht um einen Vertrag, wo einer ein Anliegen hat und der andere kann dieses Anliegen befriedigen. Ja, und so werden sie dann eins. Es gibt einen Vertrag, einen Bund. Und das ist das gleiche Wort, sodass manche auch übersetzen, es ist der Bund mit Gott von einem guten Gewissen. Es ist das Zeichen, wir sind jetzt eins. Du und ich. Und das dürfen wir in der Taufe machen. Und das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Und dieser Vers, also ich will nichts gegen verschiedene Taufpraxen sagen, aber es wird doch klar in diesem Vers, dass die Taufe eine Frage ist, die ein Mensch persönlich beantworten muss. Denn ein Säugling kann doch nicht diese Bitte in seinem Herzen Ausdruck verleihen. Ein Säugling kann doch nicht sagen, ich habe die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen, ich will ihm sagen, dass wir eins sind. Das kann es noch nicht. Und darum ist in der Bibel, wenn Sie die Stellen lesen über die Taufe, immer der Glaube vorausgegangen. Wir taufen auf ein Bekenntnis. Und wenn jetzt Tobias kein Bekenntnis hat und wenn er meine Fragen, die ich ihm gestellt habe, nicht mit Ja hätte beantworten können, würde ich ihm heute nicht taufen. Dann müsste das irgendjemand anders machen. Da habe ich die Freiheit nicht. Weil die Bibel tauft aufs Bekenntnis hin. Aber dann geschieht etwas. Warum geschieht etwas? Weil es heißt, die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Arche, das Bild von Jesus. Die Arche ist das Bild von seinem Erlösungswerk. und ich steige ein in dieses Erlösungswerk. Durch das Gericht, das am Kreuz auf Jesus herabkam, durch das Gericht hindurch in diese neue Welt der Auferstehung, in das neue Leben. Darum sagt der Römerbrief, ich lege mein altes Leben ab, ich werde mit Christus begraben in seinem Tod und stehe mit ihm auf in einem neuen Leben. Das ist das Zeichen der Taufe. Und das legt Tobias ab und ich finde das ganz toll. Und ich hoffe, dass sein Zeugnis und dass dieser Gottesdienst und diese Predigt über die Taufe uns vielleicht eine Anregung gibt und sagt, das will ich auch, denn ich höre auch zu diesem Herrn und ich bin eins mit ihm und ich habe ihm dieses Zeichen noch nicht gegeben. Das kannst du noch tun. Wir wollen noch beten. Vater, wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, zu sagen, dass wir mit dir eins geworden sind, in der Taufe. Und ich danke dir für Tobias, der durch einige Wirren in seinem Leben bereits gegangen ist. Und gemerkt hat, das, was wirklich Halt gibt, ist der Glaube an Jesus Christus. Und das möchte ich. Und das will ich ihm auch sagen. Und er hat mir eine Gelegenheit dazu gegeben in der Taufe. Und ich danke dir für seinen Entschluss. Und du weißt, wen du von uns heute Morgen vielleicht auch noch angesprochen hast, um ihn zu fragen, willst du nicht auch dieses Zeichen geben? Es ist doch möglich. Und Gott freut sich daran. Ich danke dir, Herr, dass du an uns handelst und dass es eine Arche gibt, worin wir hineinsteigen können und bezeugen können, ja, Jesus, du bist mein Herr und mein Retter. Und wer zu dir gehört, der geht hinüber in einer neuen Welt, der wird jetzt schon Bürger eines neuen Reiches. Der wird jetzt schon Himmelsbürger. Ich danke dir für das große Geschenk, dass wir das jetzt schon sein dürfen. Du bist wunderbar. Wir beten dich an, du großer Gott. Amen.